Ende August 1992 kam es zu pogromartigen Übergriffen auf die Unterkunft für Asylsuchende in Cottbus-Sachsendorf. In einem Projekt im Masterstudiengang Soziale Arbeit an der BTU Cottbus-Senftenberg haben wir uns mit den Ereignissen und mit rechter Gewalt in den 90er Jahren beschäftigt.
In dieser Podcast-Reihe beleuchten wir unterschiedliche Perspektiven und schauen auf verschiedene Arten der Betroffenheit von rechter Gewalt. Dabei geht es auch um gesamtgesellschaftliche Hintergründe und Leerstellen.
Wir wollen aufarbeiten, zuhören und erinnern.
August 1992. Drei Tage nach dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen greifen 150 bis 200 Menschen eine Geflüchtetenunterkunft im Cottbuser Stadtteil Sachsendorf an. Dort leben ca. 1000 Menschen, viele von ihnen aus Rumänien. Die Angriffe dauern drei Tage an. Daran beteiligt sind sowohl stadtbekannte und zugereiste Neonazis als auch Cottbuser BürgerInnen, die bisher nicht mit rechtsextremen Strukturen in Verbindung gebracht wurden. Schließlich gelingt es der Polizei, ohne die die Gewalt vermutlich weiter eskaliert wäre, die Angreifenden zurückzudrängen. Bislang ist unbekannt, wie es für die BewohnerInnen der Unterkunft war, tagelang in einem Haus festgehalten zu sein, vor dessen Türen ein rassistischer Mob gewalttätig ist und versucht, ins Haus zu gelangen. Welche Folgen hatte diese Bedrohungssituation für die BewohnerInnen, Geflüchtete und ehemalige Vertragsarbeiter aus der DDR? Mit dieser und vielen weiteren Fragen beschäftigen wir uns in dieser Podcast-Reihe. Wir sind StudentInnen im Master Soziale Arbeit an der BTU in Cottbus und haben uns im Rahmen eines lokalhistorischen Projektes unter Leitung von Professorin Dr. Heike Radwan mit den eben erwähnten pogromartigen Übergriffen auf BewohnerInnen des Asylbewerberheims in Cottbus-Sachsendorf 1992 beschäftigt. In diesem Kontext beschäftigen wir uns auch themenübergreifend mit rechter Dominanz und Gewalt im Raum Cottbus, insbesondere in der Nachwendezeit. Hier interessieren uns besonders die Berichte und Perspektiven von Menschen, die während der sogenannten Baseballschlägerjahre von rechter Gewalt betroffen waren, ganz real oder auch potenziell. Ihre Erinnerungen sind bislang oft ungehört oder nicht erfragt. Mit dem Festhalten ihrer Erfahrungen und Wahrnehmungen sowie dieser Podcast-Reihe wollen wir einen Beitrag zur Aufarbeitung dieser Zeit leisten. Bei unserer Recherche sind wir auf diverse Leerstellen in Erinnerung und auf offene Fragen gestoßen. Es ist uns nicht gelungen, Menschen zu finden, die zu der Zeit der pogromartigen Übergriffe in der Unterkunft für Asylsuchende gelebt haben. Und wir haben leider auch keine Person finden können, die Kontakt hatte zu den BewohnerInnen, die vielleicht befreundet war, versucht hat zu unterstützen oder in der Einrichtung gearbeitet hat. Aus der Rückschau schien die Segregation perfekt. Niemand schien Kontakt gesucht zu haben zu den Menschen, die dort wohnten, auch nicht nach den pogromartigen Ausschreitungen. In der Auseinandersetzung mit den Ereignissen kam es uns so vor, als würden wir versuchen, ein Puzzle zusammenzusetzen, bei dem ganz viele Teile fehlen. Bei unseren Recherchen wurde uns außerdem schnell klar, dass man den pogromartigen Übergriff nicht verstehen kann, ohne einen genaueren Blick auf gesamtgesellschaftliche Kontexte und Strukturen zu werfen. Wir haben viele Fachartikel gelesen, Dokumentationen gesehen und Interviews mit unterschiedlichen Menschen in Cottbus geführt. In diesem Podcast wollen wir euch unsere Ergebnisse darstellen. Jede Folge nimmt dabei eine bestimmte Perspektive auf die Ereignisse in den Fokus.
In dieser ersten Folge von Anita Ackermann, die ihr gerade gehört habt, und mir, Johanna Schiffner, soll es um die Tage der pogromartigen Übergriffe auf die Unterkunft für Asylsuchende in Cottbus im August 1992 gehen. Wir wollen einen ersten Überblick geben und sprechen darüber, wie das Ereignis historisch einzuordnen ist und wie die Reaktion darauf im öffentlichen Stadtgeschehen und in den Medien war. Dabei haben wir uns in einem Fachartikel von Stefanie Lindner und Miriam Fritz-Czerczak orientiert und wollen in dieser ersten Folge Aspekte aufgreifen, die für eine erste Auseinandersetzung mit den Ereignissen wichtig sind. Natürlich können wir nicht auf alles vertiefend eingehen, deswegen kann ich es euch sehr empfehlen, den Artikel zu lesen. Die genauen Angaben dazu findet ihr in den Shownotes. Am Anfang hat Anita schon erzählt, was zwischen dem 29. und 31. August 1992 passiert ist. Die Geflüchtetenunterkunft in Cottbus im Stadtteil Sachsendorf wurde von etwa 150 bis 200 Menschen angegriffen. Es herrschte eine hohe Gewaltbereitschaft. Steine und Brandsätze wurden geworfen. Die Angriffe dauerten 3 Tage an. Dem Einsatzteam der Polizei gelang es zumindest, die Angreifenden daran zu hindern, in das Gebäude zu kommen. Dennoch hatte das Ereignis mutmaßlich große Auswirkungen für die Menschen, die sich in dem Gebäude befanden. Die BewohnerInnen wurden von der Polizei dazu aufgefordert, die Unterkunft zu ihrer eigenen Sicherheit nicht zu verlassen. Somit verharrten sie 3 Tage lang in einem Haus, das mit Steinen und Brandsätzen beworfen wurde. Draußen stand eine wütende Menge, die rassistische und menschenfeindliche Parolen rief. Jederzeit bestand die Gefahr, dass die Angreifenden Zutritt bekommen könnten oder ein Brandsatz das Gebäude trifft. Auch wenn wir selbst nicht mit Personen sprechen konnten, die sich während der Angriffe in dem Gebäude befanden, ist davon auszugehen, dass dieses Ereignis sehr belastend gewesen sein muss. Und das in einer Lebenssituation, die für Asylsuchende durch Flucht und unsicheren rechtlichen Status mutmaßlich ohnehin oft belastend war. Hinzu kommt, dass unseren Recherchen zufolge die Cottbuser Stadtgesellschaft tendenziell kaum Kontakt zu den Menschen in der Asylunterkunft hatte, weshalb sie vermutlich ziemlich isoliert und auf sich allein gestellt waren. Ob oder welche Unterstützungsangebote es damals gab, ist uns unbekannt. Wenn man das so hört, könnte die Frage aufkommen, was nach den 3-tägigen Angriffen passiert ist und wie im Stadtgeschehen darauf reagiert wurde. Es wurde doch sicher Solidarität mit den Menschen gezeigt, die direkt betroffen waren. Sicher wurden ihnen bedingungslose Unterstützungsleistungen für eine Verarbeitung des Erlebten zugesagt. Bestimmt war auch der Aufschrei in den Medien groß und die Taten wurden stark verurteilt, oder? Leider haben wir bei unseren Recherchen den Eindruck bekommen, dass die Realität zum großen Teil anders aussah. Es scheint, als wäre über die Menschen, die direkt betroffen waren, kaum gesprochen worden und schon gar nicht mit ihnen. Ihre Erlebnisse, Bedürfnisse und Perspektiven wurden größtenteils außer Acht gelassen. Dies erinnerten zumindest einige unserer Zeitzeuginnen in den Interviews. Wir haben uns auch die Medienberichterstattung in den Tagen nach den pogromartigen Übergriffen genauer angeschaut, wobei unser Eindruck bestätigt wurde. Es war sehr auffällig, dass der Fokus eher auf den Tätern als auf den Betroffenen lag. Die Ereignisse wurden zum Beispiel mit Begriffen wie Cottbuser Krawall oder Randale beschrieben. Diese Darstellung ist kritisch zu betrachten, weil sie dazu beiträgt, die Gewalttaten und die dahinterstehenden extrem rechten Motive und Strukturen zu bagatellisieren. Der damalige brandenburgische Ministerpräsident Manfred Stolpe reagierte auf die pogromartigen Übergriffe, indem er zu einem Bürgerinnengespräch am 2.9.1992 in Cottbus-Sachsendorf einlud. Bei dieser Veranstaltung waren unseres Wissens nach keine Menschen vertreten, die selbst in der angegriffenen Asylunterkunft gelebt haben. Stattdessen lag der Fokus auf den Perspektiven von AnwohnerInnen und BürgerInnen. Dabei ging es nicht nur um die Angriffe, sondern vor allem auch um Probleme im Stadtbezirk, für die ihrer Meinung nach die Unterkunft für Asylsuchende verantwortlich sei. So wird in einem Zeitungsbericht zum Beispiel eine Frau erwähnt, die sich bei der Veranstaltung über den Müll, der im Umkreis der Unterkunft liegen würde, beschwerte. Manfred Stolpe bezeichnete die Angriffe als Barometer der Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation. Weder der rechte und rassistische Hintergrund der Tat, noch das zugrunde liegende Problem des erstarkenden Rechtsextremismus wurden explizit benannt und zum Thema gemacht. So wurde die Erzählung aufrechterhalten, dass die Gründe hinter den Gewalttaten vor allem politische Unzufriedenheit sowie strukturelle und wirtschaftliche Probleme seien. Die Reaktion darauf in Form von Gewalt wurde verurteilt und als falsches Mittel zum Ausdruck dieser Unzufriedenheit betrachtet. Dies trug dazu bei, dass die dahinterstehenden rassistischen Motive unbeachtet blieben und das Ereignis somit zum Teil bagatellisiert und entpolitisiert wurde. Rückblickend ist am stärksten zu kritisieren, dass auch Vertreter der deutschen Alternative bei diesem Bürgerdialog im September 1992 vertreten waren und offen sprechen durften. Die deutsche Alternative war eine neonazistische Kleinpartei, die schließlich auch im Dezember 1992 verboten wurde. Beim Bürgerdialog in Sachsendorf kam unter anderem der Bundesvorsitzende dieser Partei zu Wort. Er steht in Verdacht, mutmaßlich eine zentrale Rolle bei den Übergriffen auf die Unterkunft für Asylsuchende eingenommen zu haben. Dass Manfred Stolpe dieser Person als Vertreter einer rechtsextremen Partei eine Bühne zum Sprechen gab, hatte eine starke symbolische Wirkung, auch wenn es vielleicht nicht seine Intention dahinter war. Mit diesen Personen zu sprechen und ihnen bei der Veranstaltung Raum zu geben, verlagerte den Fokus von den Betroffenen auf die Täter. Es trug dazu bei, rechtsextreme Einstellungen zu etwas Sagbarem zu machen, was bei öffentlichen Veranstaltungen im demokratischen Raum Gehör findet. Das Ereignis in Cottbus im August 1992 und die Reaktion darauf war kein Einzelfall. Es reiht sich ein in die Häufung von extrem rechten und rassistisch motivierten Gewalttaten in den 1990er Jahren in Deutschland. Dazu gehörten unter anderem massive Bedrohungen, Übergriffe, Hetzjagden, Morde und Brandanschläge, die beinahe täglich stattfanden. Die rechtsextreme Gewalt richtete sich dabei sowohl gegen Geflüchtete und MigrantInnen als auch gegen schwarze Menschen und andere People of Color, die von Rassismus betroffen sind. Auch jüdische Menschen, politische GegnerInnen wie etwa Angehörige der linksalternativen Szene und queere Menschen, also zum Beispiel Homosexuelle oder Transpersonen, wurden zum Ziel dieser Gewalt. Oftmals wird die Zeit der Häufung von rechtsextremen Gewalttaten, die im Diskurs auch mit dem Begriff Baseballschlägerjahre bezeichnet wird, als spezifisch ostdeutsches Phänomen beschrieben. Dabei kommt es vor allem im medialen Diskurs zu einer verkürzten Erzählweise. Eine häufige Darstellung ist hier, dass die Menschen nach dem Systemwechsel unzufrieden waren und sich diese Stimmung in Form von Gewalt entlud. Gerade bei Jugendlichen herrsche eine starke Orientierungslosigkeit, die sie anfällig für rechtsextreme Ideologien und Strukturen mache und zu rechtsextremen Gewalttaten treibe. Und ja, die sozialen und wirtschaftlichen Probleme nach der Wiedervereinigung stellten für viele Menschen gerade in Ostdeutschland eine große Belastung dar. Es herrschten Existenz- und Zukunftsängste, gerade in strukturschwachen Regionen und Stadtbezirken. Dies ist jedoch keine Erklärung und schon gar kein Grund für rechtsextreme Gewalt. Rechte bzw. rechtsextreme Einstellungen und pogromartige Übergriffe treten nicht einfach so in Zeiten von Krisen auf. Sie sind weder eine logische Konsequenz wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen, noch eine individuelle Reaktion auf Zukunftsängste und Orientierungslosigkeit in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche. Stattdessen muss man hier genauer auf die Kontinuität von Rassismus und extrem rechten Einstellungen im Kontext der gesamtdeutschen Geschichte schauen. Darauf blicken wir auch noch genauer in Folge 6 dieser Reihe, bleibt also gerne dran. Tschertschak und Lindner weisen in ihrem Artikel ebenfalls auf die Zusammenhänge der Ereignisse mit rechtsextremen Strukturen hin. Sie sehen die ansteigende rechte Gewalt in den 1990er Jahren als Ausdruck der überregional gut vernetzten extremen rechten Szene, die sich auch in Cottbus schon sehr früh etablierte und immer stärker anwachsen konnte. Schon in der DDR gab es diese Strukturen, auch wenn diese aus ideologischen Gründen von staatlicher Seite nicht öffentlich thematisiert, sondern eher aus dem Hintergrund beobachtet wurden. Rechte und rassistische Überzeugungen gab es also auch bei BürgerInnen der DDR, auch wenn diese vielleicht nicht öffentlich kommuniziert und vertreten wurden. Die Zeit des Systemwechsels wurde dann von rechtsextremen Parteien wie der Deutschen Alternative genutzt, um Menschen mit entsprechenden anschlussfähigen Einstellungen zu mobilisieren und feste Strukturen aufzubauen. An dieser Stelle können wir auf einen sehr interessanten aktuellen Artikel von Erik Angermann verweisen, der zu diesem Thema forscht und publiziert. Die Angaben dazu findet ihr in den Shownotes. Rassismus wurde nicht nur von den gewaltbereiten Neonazis auf der Straße ausgelebt. Es gab eine große politische Debatte um die Einschränkung des Rechts auf Asyl Anfang der 1990er Jahre. Hintergrund dafür war der damalige starke Anstieg der Zahl asylsuchender Menschen. Viele von ihnen flohen vor den Kriegen auf dem Balkan. Der politische Kurs in Deutschland wendete sich damals zunehmend von der Idee einer gerechten, menschenwürdigen Aufnahme, Unterbringung und Versorgung der Betroffenen ab. Stattdessen fokussierte sich die öffentliche Debatte immer mehr darauf, die Geflüchteten als Verantwortliche für aktuelle wirtschaftliche Probleme darzustellen. Dies kann als Versuch betrachtet werden, die zunehmende Einschränkung des Asylrechts zu legitimieren. Die steigende Zahl rechter Gewalttaten und die mediale Berichterstattung heizten die Debatte noch weiter an. Eine politische Diskussion über die Notwendigkeit der Verhinderung rechtsextremer Gewalttaten und einem stärkeren Schutz von Betroffenen fand hingegen kaum statt. Stattdessen wurde eine Senkung der Zahl Asylsuchender durch eine Einschränkung des Asylrechts häufig als Lösung für das Gewaltproblem dargestellt. Konkret wurde gefordert, dass Artikel 16 im Grundgesetz, der allen politisch Verfolgten ein Recht auf Asyl zuspricht, beschränkt wird. Er sollte durch Artikel 16a ersetzt werden. 1993 wurde im Bundestag über diese Änderung des Grundgesetzes abgestimmt. Die erforderliche Zweidrittelmehrheit wurde erreicht, sodass die Einschränkung des Asylrechts rechtlich verankert und umgesetzt wurde. Dabei gab es zwei zentrale Änderungen. Zum einen wurde die sogenannte Drittstaatenregelung beschlossen. Diese besagt, dass Menschen, die auf ihrer Flucht durch ein anderes, sicheres Land kommen, kein Asylrecht in Deutschland gewährt wird. Zudem wurde das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten eingeführt, welches auch heute noch eine zentrale Rolle in der Debatte um das Asylrecht spielt. Es handelt sich hierbei um eine Liste von Ländern, bei denen grundsätzlich von keiner politischen Verfolgung auszugehen sei. Wenn Menschen aus diesen Ländern nach Deutschland flüchten, haben sie grundsätzlich kein Recht auf Asyl, es sei denn, sie können explizit individuelle Fluchtgründe nachweisen. Die Debatte um die Einschränkung des Asylrechts verdeutlicht, dass Rassismus und rassistische Gewalt von der Gesellschaft, der Politik und den Medien mitgetragen und teilweise befeuert wurde. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, können die pogromartigen Ausschreitungen in Cottbus-Sachsendorf nicht kontextlos betrachtet werden. Auch wenn es natürlich spezifische Besonderheiten gibt, sind sie ein Spiegelbild größerer gesellschaftlicher Themen. Wir konnten hier in der ersten Folge natürlich längst nicht alles abdecken, sondern werden viele Aspekte in den kommenden Folgen aufgreifen, vertiefen und auf weitere Themen hinweisen. Was genau euch erwartet, hört ihr in dem folgenden Einspieler, in dem wir uns und die Folgen dieser Podcast-Reihe nochmal kurz vorstellen.
Mein Name ist Nadja Peters. In zweiter Folge beschäftigen wir uns mit der Perspektive von unterschiedlichen Menschen und Gruppen, die von rechter Gewalt betroffen sind. Welche Erfahrungen haben Sie in Cottbus gemacht und welche Folge hatte das?
Ich bin Simone Klemke und in Folge 3 geht es um die Reaktion der Mehrheitsgesellschaft. Also Menschen, die sich aus ihrer Wahrnehmung heraus erstmal nicht von rechtsextremistischer Gewalt und rassistischen Bedrohungen betroffen fühlten, beziehungsweise dies so beschreiben.
Ich bin Anita Ackermann und beleuchte in Folge 4 die 90er Jahre in Cottbus aus Sicht damaliger demokratisch orientierter, antifaschistisch engagierter und linker Jugendlicher.
Mein Name ist Johanna Schiffner und ich erzähle euch in Folge 5 von der Gründung der Anlaufstelle für Opfer rechter Gewalt in Cottbus. Es geht darum, warum es so wichtig ist, Betroffenen zuzuhören und sie zu unterstützen. Daran anschließend gehe ich in der 6. und letzten Folge auf die größeren Zusammenhänge ein. Ich schaue auf die Bedeutung gesamtgesellschaftlicher Aufarbeitungsprozesse und die Erinnerungskultur in Bezug auf rechte Gewalt.
So, soweit also ein erster Überblick, was euch in den kommenden Podcast-Folgen erwartet. Hört rein, es wird spannend. Und wenn ihr etwas beitragen möchtet, meldet euch gern bei uns.